Guten Morgen, liebe Geschwister hier im Saal und auch über alle Leitungen, die zugeschaltet sind. Ich grüße euch von ganzem Herzen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und möchte nur dazu sagen, das sind wir. In dem Moment, wo Christus nach uns greift, uns eine neue Schöpfung, in uns eine neue Schöpfung schafft, sind wir alle diese drei Dinge. Wenn auch unser praktisches Leben dem noch nicht entspricht. Und das erwartet der Herr Jesus auch nicht von heute auf morgen, sondern er gibt uns Zeit zum Wachsen in die Fülle des Christus. Ein Baum wächst ja auch nicht dann, wenn wir den Samen in die Erde schmeißen, ja, in zwei Tagen zu einem 10 Meter hohen Gebilde heran. Das gibt's nicht, ja, das ist unnatürlich. Und erst recht ungeistlich. Und Dinge, die furchtbar schnell funktionieren, das ist meistens satanisch. Das wissen wir ja heute. Ja, danke auch für das Wasser des Lebens in flüssiger Form. Danke für diejenigen, die es immer hier hinstellen. Ja, wir sind an Herz und Seele des Menschen in der Schrift. Und wir haben angefangen, Begriffe zu klären und wir haben auch schon begonnen, uns mit der Seele auseinanderzusetzen. Und ich möchte nur ein paar Sätze wiederholend sagen. Es waren ja auch nicht alle Geschwister gleich da am ersten Abend. Grüße ganz herzlich die bisher noch neu hinzugekommen sind und wünsche, dass sie sich im Geiste wohlfühlen. Ja, wir haben gesehen, dass Gott, der Vater, selber eine Seele hat, dass er bei seiner Seele schwört, wenn da steht, ich schwöre bei mir selbst oder habe bei mir selbst geschworen. Amos 6, Vers 8 und in Jeremia 51 haben wir entsprechende Schriftzeugen dafür, das hatte ich schon genannt. Wir haben auch festgestellt, dass Gott selber sagt in Hesekiel 18, Vers 4, alle Seelen sind mein Eigentum Gottes. Und natürlich, sagt Gott, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Keine Frage. Das sind zwei Dinge, die zwar diametral entgegengesetzt sind, aber die gehören mit zu dem, was wir in diesem Kosmos erleben. Alle Seelen sind also persönliches Eigentum Gottes und daher wird er selber für sein Eigentum Sorge tragen und es sich keinesfalls für immer nehmen lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir hatten weiter gesehen, dass die Schrift sowohl den ganzen Menschen als Seele bezeichnet. Adam wurde eine lebendige Seele. Und dann spricht sie an sehr vielen Stellen auch davon, dass der Mensch eine Seele hat. Ja. Und wir hatten das Wort in 1. Thessalonicher 5, 23 unter anderem gelesen, wo da steht, dass Gott den Geist, die Seele und den Leib tadellos bewahrt in der Gegenwart des Christus. Kann man doppelt verstehen, Gegenwart, dass er immer gegenwärtig ist und dann auch speziell dann, wenn wir zusammen mit ihm zurückkehren. Ja, dann sind wir in seiner Gegenwart und dann erscheinen wir hier unten und alle Leute, die hier unten sind, die werden ihn preisen für das, was er in uns gemacht hat. So steht es in 2. Thessalonicher 1, 9 und 10. Wir haben auch gesehen, dass die Seele das von uns ist, was sündigt. Ja, die Seele, wir können nicht sagen, meine Hand sündigt oder mein Fuß sündigt. Weil mein Fuß oder meine Hand macht ja nur das, was meine Seele will. Ja. Und deshalb muss die Seele, wenn sie in Sünde fällt, davon wieder losgekauft werden. Das steht auch klar geschrieben. Und wir hatten dieser Tage schon mehrfach Jesaja 53 gelesen und da steht davon, wenn seine Seele, nämlich die Seele des Sohnes, das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen und wird seine Tage verlängern, also auferstehen. Ja, da steht schon die Auferstehung des Herrn Jesus mit drin. Und dann steht noch weiter in Vers 11, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht säen und sich sättigen. Und dann steht noch in Vers 11, dass er seine Seele hinausgeschüttet hat in den Tod. Und wir haben auch die Stelle gelesen im Lukas, ich finde sie jetzt gerade nicht, auf jeden Fall, wo er sagt, meine Seele ist doch, Matthäus 26, 38, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, sagt er seinen Jüngern. Das ist eine Aussage des Schöpfers, das können wir fast nicht fassen, dass der Herr Jesus sowas öffentlich bekennt. Heute sagt man, man outet sich, ja, indem man in sein Inneres schauen lässt. Der Herr Jesus lässt hier seine Gefühle seinen Jüngern natürlich gegenüber, nicht aller Welt, öffentlich, er sagt sie öffentlich aus. Und das zeigt, wie kostbar das alles ist. Ja, die Seele muss losgekauft werden. Und das steht schon im Psalm drinne, im Psalm 49, das möchte ich noch einmal lesen. Psalm 49, 7 und 8. Psalm 49, 7 und 8. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen, heißt es wörtlich. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist der Loskauf ihrer Seele und er muss davon abstehen auf unbestimmte Zeit. Auf ewig steht da, es heißt eigentlich logischerweise auf nicht definierbare Zeit. Denn wie lang die Zeit dann ist, das wird der Herr später offenbaren. Und dann sagt der Psalmist auch in 49, 15, Gott aber wird meine Seele loskaufen, nämlich durch Lösegeld. Jesaja 53, das wussten die alten Gottesmenschen schon, das hatte der Herr ihnen bereits offenbart. Und schon von Anfang an gab es die Auferstehungshoffnung. Das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen mehr nachweisen. Dann im Psalm 34, ja, beziehungsweise ich muss ja noch weiterlesen, sorry. Psalm 49, 5, 10, noch einmal. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Scheols. Auf den kommen wir gleich zu sprechen, denn er wird mich aufnehmen. Was für eine kostbare Sicht, mitten noch im Alten Testament. Und in Psalm 34, 22 lesen wir, Psalm 34, 22, Jahweh kauft los die Seele seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, werden nicht für schuldig gehalten werden. Das bedeutet, dort sehen wir schon, durch den Loskauf wird die Schuld des Menschen erledigt. Ja? Also Schuld und Loskauf hängen direkt miteinander zusammen. Bereits hier prophetisch natürlich auf den Christus ausgesagt, aber das steht schon da. Und der Hiob, das ist ja wohl das allerälteste Buch, älter als Mose zeitlich, der sagt das bekannte Wort, das kennt ihr alle auswendig, und ich weiß, dass der mich loskauft, müsste man es konsequent übersetzen, dass der lebt, der gibt es schon, sagt er. Ja? Und als der Letzte, in Klammer, der letzte Adam, 1. Korinther 15, 45, wird er sich aus dem Staub erheben. Auferstehung. Ja? Ich meine, der Herr Jesus ist nicht begraben worden im Staub, aber er lag in einem Felsengrab und er ist damit aus dem Staub wieder aufgestanden. Also der Hiob durfte sowas schon sehen. Das ist eigentlich umwerfend, oder? Können wir nur ein Halleluja dazu sagen. Jetzt gehen wir weiter in unserer Betrachtung der Seele und fragen in 1, 4, 7, wo ist die Seele im Menschen? Wir hatten ja gesagt, einerseits wird der Mensch eine lebendige Seele genannt Und andererseits spricht die Schrift davon, dass der Mensch eine Seele hat. Wo ist sie also? Nach 3. Mose 17, Vers 11, dort stellt die Schrift fest, die Seele ist im Blut. Und in Vers 14 sagt sie weiter, 3. Mose 17, Vers 14, denn die Seele alles Fleisches, auch die Tiere inbegriffen, alles Fleisch, ja, sein Blut ist als seine Seele gerechnet. Oder sein Blut ist als seine Seele. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber es sagt ziemlich genau das aus, was es bedeutet. Und ich habe zu den Kindern Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Warum? Weil das Blut des Opferlammes, ja, wie wir gestern gehört haben, das musste rein sein. Ja? Und das Blut, deshalb durften die Israeliten kein Blut essen. Warum? Weil das Blut des Opfertiers als Bild ist für die reine Seele des Sohnes, die er selber in den Tod ausgeschüttet hat, nach Jesaja 53. Also sagt das Wort, das Blut ist die seine Seele. Wir sehen, die Schrift nennt einerseits den ganzen Menschen eine lebendige Seele und sie ist andererseits ein Teil des Menschen. Und dort, wo sie als im Blut befindlich beschrieben ist, das Blut die Seele repräsentiert, da geht es meistens um das Lösegeld für das Blut Jesu geflossen ist. Und das Blut wird als Sühnemittel für unsere Seelen bezeichnet. Der Herr Jesus hat sein Blut vergossen, er hat seine Seele hinausgeschüttet in den Tod. Es ist nicht sein materielles Blut, welches in den Scheol ging, um dort die Gefängnisse zu öffnen, sondern seine Seele ging dahin. In Johannes 10, Vers 17 und 18 hatten wir ja gelesen, darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele dahin gebe und sie wiedernehme. Der Vater hat mir Vollmacht gegeben, meine Seele hinzugeben und sie wiederzunehmen. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich lasse sie von mir selbst. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Das heißt, keiner konnte den Herrn Jesus umbringen. Und was lesen wir vom Kreuzesgeschehen? Und Jesus, er gab seinen Geist auf. Der wurde nicht einfach weggenommen. Er gab ihn auf. Und er hat sich der Rotte seiner Häscher ausgeliefert, er selber. Die sind ja vorher noch umgefallen, ja, zu Hunderten. Und dann hat er gesagt, ich bin's. Aber lasst bitte die da gehen, meine Geliebten. Ja, so viel nochmal dazu. Ich möchte jetzt ein paar Stellen wenigstens von vielen, vielen lesen, wo von Blut in Bezug auf das Opfer die Rede ist. In Matthäus 26, 28 sagt der Herr Jesus beim letzten Passamahl, es ist ein Passamahl, nicht das Abendmahl, das wir feiern, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, ergänzt Lukas in 22, 20, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja? Wenn es um die Vergebung geht, dann geht es materiell um das Blut, tatsächlich aber um die Seele des Sohnes. Das müssen wir immer sauber trennen in unserem Gedankengebäude. Matthäus 27, 4, da kommt was Kostbares über den Judas. Der Judas war der Erste in der Schrift, ja, der bekannt hat, Matthäus 27, Vers 4, ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. ist doch ein hundertprozentiges Sündenbekenntnis. Wer wagt, das zu hinterfragen? Sie aber sagten, was geht das uns an? Siehe du zu. Ja, und da sieht man, die Pharisäer, die haben wohl sich um das Volk gekümmert, solange sie über sie herrschen konnten. Aber eigentlich war vielen davon, ich möchte nicht sagen allen, aber vielen war völlig egal, was die Leute mit ihrer Predigt angefangen haben. Das ist ganz bitter. Lest mal Johannes 7 zu diesem Thema. In Römer 3, 25 sagt Paulus, welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel. Das war das Teil der Lade, das völlig aus Gold war. Und auch die Cherubim, die den Deckel bedeckt haben, ja, das Gesetz bedeckt den Herrn, den Jesus eigentlich noch, ja, die waren komplett aus Gold. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Ebenso lange, bis das richtige, originale Passahlamm gekommen war, mussten ja die Sünden bedeckt werden. Die konnten ja nicht ungeschehen gemacht werden. Und es konnte ja auch nicht einer für den anderen sterben. Haben wir ja vorhin im Psalm 49 gelesen. Niemand kann für jemand anders sterben. Nur einer konnte das, der Sohn. Ja, dann haben wir in Kolosser 1, 20 einen kostbaren Vers. Wie gesagt, da gibt es noch viele, der Zeit halber können wir die nicht lesen. Kolosser 1, 20. Und durch ihn das All mit sich zu versöhnen. Das heißt, Gott hat in Christo die Stellung des Sünders eingenommen. Ja? Er hat nicht sich mit dem All versöhnt, sondern das All mit sich. Was ganz anderes, eine ganz andere Welt. Das All mit sich zu versöhnen, Frieden machend, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es sei das, was sich auf der Erde oder sich in den Himmeln befindet. Das heißt, im Himmel gibt es Sünde. Und der Herr Jesus musste mit seinem Blut in das Heiligtum oben eingehen und das Heiligtum in den Himmeln reinigen, wohin kein Opferblut von Stieren und Böcken gebracht werden konnte, wie der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 9 erklärt. Das kann ich jetzt der Zeit halber nicht lesen. Auf der anderen Seite gilt natürlich klar, das eigentliche Sühnemittel ist die Seele des Sohnes und sie wird körperlich, materiell abgeschattet durch das Blut, das fließt. Und das Beste, das Wertvollste, was der Sohn hatte, das gab er als Lösegeld für den ganzen Kosmos. Und das ist seine Seele, sich selber. Zur Analogie Blut und Seele möchte ich ein Bild nennen. So wie das fließende Blut den Körper völlig durchdringt und damit belebt, so stellt das Blut die in uns vorhandene, nicht materielle Seele dar, die zusammen mit Geist aus Gott als Kraftwelle ihn zu einer lebendigen Seele macht. Unsere Seele durchdringt unseren Körper genauso, wie das Blut im Körper praktisch überall hinkommt. Es gibt nur wenige Teile im Körper, die durch Osmose und ähnliche Prozesse ernährt werden. Zum Beispiel das Auge, ja, da geht es nur über Osmose. Ein schwaches Bild ist dazu auch ein Handschuh. Stellt euch vor, ich habe jetzt einen Handschuh an. Und die Seele ist die Hand, die im Handschuh steckt. Und jetzt kann ich an dem Handschuh außen sehen, oh, der bewegt sich ja. Dann kann jemand sagen, der Handschuh bewegt sich. Obwohl der das sagt, der weiß genau, dass es nicht der Handschuh ist, sondern die Hand. Und so ist praktisch die Hand das Bild für die Seele und der Handschuh ist unser Körper. Und unsere Seele benutzt den Körper als Ausführungsorgan und als Eingangsorgan für Signale aus dem Kosmos. Ja, wenn der Leib weg ist, dann hat die Seele keine Verbindung mehr zu dem äußeren Leben. Zusammenfassend können wir sagen, das Blut, die Seele der Opfertiere im Vorbild, entspricht dem Blut gleich der Seele des Sohnes Gottes. Und wenn wir 1. Timotheus 2,6 zusammen mit Matthäus 20, 28 lesen, dann ergibt sich daraus, dass selbst ist die Person Jesu, ist seine Seele, die gab er als Lösegeld für alle, die Lösegeld brauchten. Anstelle von in absoluten Sinne allen, die durch die Sünde fallen. Das sind nicht nur Menschen, das sind auch Engel dabei. Kolosser 1, 20 ist der klare Nachweis, habe ich vorhin gelesen. Und durch den Odem aus Gott, haben wir gesagt, wurde Adam eine lebendige Seele und davor war er ein lebloses Gebilde aus Staub vom Erdboden. Und wenn wir sterben, dann wird es praktisch rückgängig gemacht. Dann verlässt die Seele und der Geist den Körper und der Körper wird zu dem, was er original mal war, Staub vom Erdboden. Nach der Schrift kann die Seele nur immateriell sein, denn Gott hauchte über seinen Odem Seele und Geist beim Schöpfungsakt in Adam hinein. Ja, das müssen wir aus der Beschreibung dort schließen, dass es so war. Das Organ der Seele ist der Leib, den sie bedient und von dem sie Reize aus der Umwelt und Bedürfnisse aus ihm erhält. Seele und Herz repräsentieren die Person des Menschen. Nächster Punkt ist 1.4.8. Beim Sterben verlässt die Seele den Körper. Dazu gibt es sehr viele Stellen, eine ganz geringe Auswahl, lesen wir. Jesaja 53 und Johannes 17 hatten wir bereits gelesen. Ja, der Sohn gibt seine Seele hin, er schüttet seine Seele in den Tod. In 1. Mose 35 lesen wir vom Sterben der Rahel. Die wurde ja, die hat nicht einmal das Land so richtig erreicht. Ja, sie war auf dem Weg nach Ephrat, also Bethlehem, da wo nachher der Herr Jesus auch herkam. Und da lesen wir in 1. Mose 35, 18, und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie starb. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni, das ist der Benjamin. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, Sohn der Rechten oder Sohn des Glückes. Verstehen wir, ja? Wir verstehen Rahel, ja? Und den, der jetzt traurig zurückbleibt, den Jakob. Seine geliebte Frau, noch bevor er zu Hause im Land angekommen war, hergeben musste. In 1. Könige 17, Vers 21 und 22, da lesen wir von einer der Auferweckungen im Alten Testament. Und zwar wie durch Elia. In 1. Könige 17, 21 und 22, bitte lest mal die ganze Geschichte. Und da lesen wir von Elia, er erstreckte sich dreimal über das Kind, das gestorbene Kind. Er hat sich also auf dieses tote Kind gelegt, ja, und streckt sich dreimal drüber. Und dann lesen wir weiter, und er rief zu Yahweh und sprach, Yahweh, mein Gott, lass doch die Seele des Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Ja, also war sie ursprünglich drin. Und aus dem Rückschließen können wir sagen, als Gott den Adam schuf, hat er im Prinzip die Materie belebt. Ja, da geschah erstmalig dasselbe, was jetzt hier wieder geschieht, dass die Seele in den Körper zurückkehrt und er wieder lebendig wird. Und es heißt dann klar, Und Yahweh, Vers 22, hörte auf die Stimme Elias und die Seele des Kindes kehrte wieder in dasselbe zurück. Und es lebte. So heißt wörtlich dort. Aus diesen Worten ergeben sich folgende Merksätze, habe ich mir aufgeschrieben. Das Ausgehen der Seele muss also mit dem Sterben der Seele gleichbedeutend sein. Umgekehrt, die im Körper anwesende Seele macht ihn lebendig. 1. Mose 2, Vers 7. Ja. Einen weiteren Beweis dafür lesen wir von Elia, als er auf der Flucht vor Isabel war. In 1. Könige 19, Vers 4, da sagt er, oder ist von ihm die Rede, er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele sterben möge. Und er sprach, es ist genug. Jetzt habe ich mich auf dem Karmel eingesetzt für das Volk und nur ein paar Schwänze haben gerufen, Yahweh ist Gott, Yahweh ist Gott. Und ich bin nicht mal sicher, ob die das wirklich so meinen. Ja, stell dir mal vor, der Elia war völlig platt am Boden liegen. Und jetzt hat er gesagt, Herr, ich bin nicht besser als meine Väter. Am besten, du holst jetzt meine Seele weg und ich höre auf zu existieren. Hab keine Lust mehr. Ist vielleicht jemand unter uns, der vielleicht schon auch mal so gedacht hat? Kann gut sein. Das heißt, wir sind dann in guter Gesellschaft. Und Gott hat nicht Feuer auf den Elia runterprasseln lassen, weil der jetzt niedergeschlagen war. Sondern was hat er gemacht? Er hat ihn wieder aufgerichtet. Und er hat ihm Riesenaufträge gegeben. Er musste durch ganz Israel nach Syrien laufen und dort den Hazael zum König salben. Einen Feind Israels, stellt euch vor. Und er hat es gemacht. Also, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia bezeugt also hier, beim Sterben nimmt Gott die Seele wieder aus dem Leib heraus. Und damit stirbt der Mensch. Und so sieht die Schrift auch das Sterben der Seele. Die Seele hört nicht zu existieren auf, ja, sondern sie wird getrennt von ihrem Leib. So steht zum Beispiel in Hiob 27, 8, denn was ist des ruchlosen Hoffnung, wenn Gott abschneidet, wenn er seine Seele herauszieht? Das heißt, in einem Gerichtsakt kann also Gott bei einem bösen Menschen die Seele buchstäblich aus dem Körper reißen. Der stirbt dann aus heiterem Himmel, ja, und es als Frucht seiner Handlungen. So was gibt es auch. Und David, der Mann nach seinem Herzen, bekennt freimütig in Psalm 16, Vers 10, kennt ihr alle auswendig, oder 11 ist es vielleicht in einigen Übersetzungen, meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen. Das heißt, der David ist sich bewusst, ich muss da vorübergehend hin, aber ich bleibe nicht dort, ich komme wieder raus. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Ja, ganz kostbar. Also existiert die Seele weiter und ist dann temporär im Scheol aufbewahrt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. David spricht natürlich zunächst von sich selber, wenn dieses Wort auch prophetisch eindeutig auf den Sohn Gottes geredet ist in seiner irdischen Existenz, ja, dass er stirbt und dann die Verwesung nicht sieht und wieder auferweckt wird. Und deshalb kann auch der Petrus in Apostelgeschichte 2, 24 bis 26 bezeugen, dass er seine Seele, die Seele des Sohnes, vom Tode nicht gehalten werden konnte, wohin er sie selber nach Jesaja 53 ausgeschüttet hatte. Und das, obwohl er alle Sünde des ganzen Kosmos auf seinem Leib, auf das Holz trug. Aber die Sünde, die war ja nicht in der Seele des Sohnes, sondern das steht ganz klar in 1. Petrus 2, 24, dass der Herr Jesus die Sünde des Kosmos in seinem Fleischleib trug. Und er hat sie dann ans Kreuz genagelt und da hing sie. Und er, die reine Seele, ging in den Scheol und der Scheol konnte ihn nicht halten. Es war ja nichts an seiner Seele, was des Todes würdig war. Deshalb konnte er dann auch wieder rausgehen, nach den prophezeiten 3 Tagen und 3 Nächten. Ja, sein Vater hatte ihm dazu die Vollmacht gegeben. David schrieb unter anderem auch noch die kostbaren Worte in Psalm 30, Vers 3. Psalm 30, Vers 3. Jahweh, du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Das war natürlich auch ein prophetisches Wort. Aber der David hat sich durch seine Sünde, die er begangen hatte, hat er sich eigentlich schon gestorben gesehen. Denn was er tat, er hat gemordet und er hat Ehebruch betrieben. Beides war mit Todesstrafe belegt. Also eigentlich hatte er den Tod verdient. Und deshalb hat er, nachdem er die Vergebung empfing, sowas schreiben können, wie im Psalm 30 eben gelesen. Er hat buchstäblich, also im Geist zumindest, eine Auferweckung aus dem Tod erlebt. Ja, so dürfen wir das sehen. In Psalm 86, 13 lesen wir, Psalm 86, Vers 13, denn deine Güte, und das Wort Chesed im Hebräischen bedeutet gleichzeitig auch Gnade. Also da, wo Güte im Alten Testament steht, da können wir auch Gnade hinschreiben. Deine Güte, Gnade ist groß gegen mich und du hast meine Seele errettet aus dem untersten Scheol. Also gibt es im Keller der Erde mehrere Ebenen. Es gibt einen untersten Scheol und es gibt welche, die darüber liegen. Mehr sagt uns die Schrift nicht. Wichtig wollen wir festhalten, Sterben für die Seele bedeutet ihre Trennung vom Leib, wobei die sterbende Seele keinesfalls zu existieren aufhört, denn die Seele geht in den Scheol, bis Jahweh sie wieder von dort herausholt. Übrigens ist es nicht so dunkel hier drin, wollen wir mal Licht machen, oder? Ja, ich habe keine Angst, dass ihr einschlaft, ich hoffe nicht, aber da kann man besser lesen. Ja. Und jetzt muss ich noch einen Satz dazu sagen, ich wiederhole das nochmal, wichtig, Sterben für die Seele bedeutet ihre Trennung vom Leib, wobei die sterbende Seele keinesfalls zu existieren aufhört, denn die Seele geht in den Scheol, bis Jahweh sie wieder von dort herausruft. Und das galt für alle Seelen bis zur Auferstehung Jesu. Und danach gab es eine Änderung. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Im nächsten Abschnitt 1,4,9, da geht es um den Scheol gleich Hades, Scheol hebräisch, Hades griechisch, den Aufenthaltsort gestorbener Seelen. Die Schrift sagt unmissverständlich, wohin die Seelen der gestorbenen Menschen gehen. Das heißt, beim Sterben des Menschen den Leib verlassen müssen. Sie vagabundieren nicht irgendwo im Nirvana oder im Kosmos herum, sondern sie kommen an einen definierten Ort. Der heißt im Hebräischen Sheol, das Ungewahre, ja, das Knoch übersetzt. Also man kann nicht so genau definieren von hier aus, was da unten losläuft. Ja? Wir werden gleich sehr viel genauere Angaben noch lesen. Und im Griechischen heißt der gleiche Ort Hades und in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, da wird für Sheol immer mit Hades übersetzt. Also das ist ein und derselbe Ort. Hannas Dankgebet für ihren erbetenen Samuel zeigt, dass unter Gottes klarer Führung geschieht, was sie beschreibt. In beiden Richtungen. 1. Samuel 2, Vers 6. Jahweh tötet und macht lebendig. Keiner stirbt, außer am Willen Gottes. Auch die Ungläubigen nicht. Ja? Jeder Mensch wird lebendig, wann Gott es will, und er stirbt, wann Gott es will. Da steht es ganz einfach. Und jetzt kommt was ganz Kostbares. Er, Jahwe, führt in den Scheol hinab, und da steht jetzt kein Punkt, sondern es geht weiter, und führt herauf. Und da wird kein Unterschied gemacht, ob die Leute fromm oder gottesfürchtig oder sonst was waren. Er führt hinab und wieder heraus. Was da nicht steht, wann er das macht. Ja. Aber dass er es macht. So was Ähnliches wie, dass Gott der Eigentümer aller Seelen ist. Ja. Und die Hannah zitiert in ihrem Gebet einen Satzteil aus 5. Mose 32, 39. 5. Mose 32, 39. Dort steht, das wollt ihr mal bitte aufschlagen, ja, damit man sieht, das ist alles, sage ich mal, ja, nee, ich sag's nicht so. Es ist bereits längst verheißen. So muss ich es ausdrücken. 1500 etwa vor Christus war das, als der Mose hier, als Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Und dann sagt er im 5. Mose 32, als die Israeliten dort am Jordan standen, im Begriff waren, darüber zu gehen, sagt er unter anderem, seht nun, dass ich bin er, der da ist. Das ist praktisch ein Gottesname. Ich bin. Der Herr Jesus, immer wenn er sagt, ich bin das, der Weg und die Wahrheit und das Leben, wie es hier vorne steht, da steht immer eigentlich der hebräische Ausdruck, ich bin. Und dann kommt eine Aussage. Und es heißt, ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir. Ich töte und ich mache lebendig. Das ist übrigens noch ein Schritt mehr als nur auferwecken. Ja? Lebendig machen. Ja? Ich zerschlage und ich heile. Und niemand ist, der aus meiner Hand errettet oder auch der aus meiner Hand reißt. Wenn also jemand, wenn Gott mal jemand in Besitz genommen hat, dann lässt er den nicht wieder los. Auch wenn der versagt. Und wenn der siebenmal fällt, dann steht er wieder auf. Ist das nicht kostbar? Wir sehen aus diesen Worten sehr klar, dass Töten und Lebendigmachen A direkt mit dem Scheol zusammenhängen und B, dass Gott tötet und lebendig macht und schließlich, wie Hannah gleichsinnig ergänzt, C, dass Gott in den Scheol hinab und wieder heraufführt. In Hiob 21, 13, das ist eigentlich so eine Beweisstelle noch, was mit der Seele passiert. Das sagt der Hiob von den Gesetzlosen. In Wohlfahrt verbringen sie ihre Tage und in einem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab. Dann lese ich noch Psalm 19, Vers 16. Psalm 19, Vers 16. Hat einer der Brüder dieser Tage auch schon gelesen. Jahwe ist bekannt geworden, er hat Gericht geübt, indem er den Gesetzlosen verstrickt hat in dem Werk seiner Hände. Es werden zum Scheol zurückkehren die Gesetzlosen, alle Nationen, die Gottes vergessen. Also keiner kommt um den Scheol rum. Das sind noch im Alten Testament, ja? Dürfen wir nicht vergessen. Die Seelen, jetzt muss ich noch den Psalm 49 noch einmal lesen. Psalm 49, 12 bis 14. Psalm 49, 12 bis 14. Doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Und sie und die nach ihnen kommen, haben Wohlgefallen an ihren Worten. Sela. Man legt sie in den Scheol wie Schafe, der Tod weidet sie, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie, und ihre schöne Form, so heißt es da wörtlich, wird der Scheol verzehren, ohne dass sie eine Wohnung hat. Ja? Also die Seele hat eigentlich keine Wohnung. Sie ist zwar an einem Ort, aber sie ist ja, ohne Wohnung. Der Scheol ist keine Wohnung. Ja? Also ich wohne ja nicht unter einem Regenschirm, obwohl das ein Ort ist, ja? Wo ich nicht nass werde, aber da wohne ich halt nicht. Und so ähnlich, verzeihtes Beispiel, ja, wohnen muss die Seele in einem Ort zubringen, wo sie keine Wohnung hat. So können wir es verstehen. Und wir sehen daran, dass die Seele ein gewisses Maß an Leiden im Scheol bereits erfährt. Und völlig aufgelöst kann sie aber nicht werden. Denn es gibt eindeutig einen Ausgang vom Scheol für alle. Haben wir ja gelesen. Führt hinab und wieder herauf. Ja, es gibt eindeutig einen Ausgang vom Scheol für alle, auch dann, wenn das für die, welche nicht im Buch des Lebens eingetragen sind, zum Beispiel zunächst ein weiteres Gericht im zweiten Tod bedeutet. Ja? Und das dürfen wir nicht verschweigen. Der zweite Tod ist existent, ein Gericht, und er gehört zu all den Toden, die der Paulus unter den Feinden nennt. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Also auch, wenn es den ersten gab, auch den zweiten, den wird er aufheben. Dann lesen wir zum Beispiel, was dem König von Babel widerfährt, wenn er im Zusammenhang mit dem Gericht über Babel sterben wird. So ist es prophezeit worden, etwa 100 Jahre bevor das tatsächlich dann geschehen war. In Jesaja 14. Jesaja 14 ist ja eine Weissagung einerseits für den Nebukadnezar, für den, der Jerusalem zerstört hat. Wenn man aber das Kapitel mehrfach liest, merkt man, da stehen Sachen drin, die sind noch gar nicht gewesen. Also bezieht sich diese Weissagung auch auf den letzten Weltherrscher, den König von Babel. In der Offenbarung 17 und 18 und so weiter, da lesen wir Jesaja 14, 9 und 10. Der Scheol drunten, also ist er unten, ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen. Er stört deinetwegen die Schatten auf. Ein Ausdruck für die Hingestreckten oder Schlaffen, das heißt für die Verstorbenen. Alle Mächtigen der Erde, da steht im Hebräischen Leitböcke, ja, also die Mächtigen werden Leitböcke genannt. Die sollten eigentlich ihre Völker leiten, das tun sie aber oft nicht, auch heute nicht. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Nationen. Also gibt es im Scheol irgendwie eine Hierarchie, da sitzen sogar Könige auf ihren Thronen. Auch wenn das unsere Birne zerreißt, ja, in unseren Gedanken, dann dürfen wir einfach sagen, der Herr weiß ja, was er schreiben lässt. Und es sind keine orientalischen Märchen, sondern das ist eine der genauesten Beschreibungen, wie es unten im Scheol aussieht, ja, in Jesaja 14. Sie heben an, in Vers 10, und sagen zu dir, zu dem Nebukadnezar, jetzt hat es dich auch erwischt. Ja? Was steht? Auch du bist kraftlos geworden, wie wir, bist uns gleich geworden. Was der Nebukadnezar für eine Hybris hatte, das wissen wir ja aus Daniel 4. Und dieses Wort gibt uns einen kurzen, aber gewaltigen Eindruck in die Verhältnisse im Scheol. Es ist die einzige Stelle im Alten Testament, die so offen darüber spricht. Man trifft also offensichtlich dort Bekannte. ja, wie wir eben gelesen haben. Obwohl uns die genauen Verhältnisse natürlich verborgen bleiben, können wir mit der in der Schrift vorhandenen Information ohne weiteres die offenen Fragen noch aushalten, ja, die uns jetzt vielleicht kommen beim Überlegen. Solange bis wir erkennen dürfen, wie uns unser Gott erkannte, nach 1. Korinther 12, 13, Vers 12. Es gibt in der Schrift auch viele Stellen, die kann ich jetzt nicht aufzählen, die zeigen, dass es auch einen gewissen Ruhezustand im Scheol gibt. Also nicht alle Leute sind da aufgewühlt, ja, sondern es gibt auch Ruhezustände. Ob das aber ein Schlaf ist oder nicht, das lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Also spekulieren wir besser darüber nicht, sonst vergreifen wir uns unter Umständen am Wort Gottes. Ja, wir gehen jetzt kurz zu Lukas 16, 19 bis 31. Und das ist ja auch ein sehr umstrittenes, eine umstrittene Beschreibung des Herrn Jesus. Ich bin der Meinung, es gibt keinen biblischen Grund, diese Geschichte in den Bereich einer Parabel zu verbannen. Denn die Schilderung der Vorgänge ist sehr real und es werden Namen von real existierenden Personen genannt. Und dazu fügen sich die Aussagen des Herrn Jesus logisch in das von der Schrift bis dahin über das Thema geoffenbart ist. Dass der Text natürlich auch Symbolisches enthält, ist keine Frage. Das können wir aber jetzt nicht lüften, dieses Geheimnis. Es ist eine Stelle, die eigentlich verlängert, was wir eben in Jesaja 14 gelesen haben. Der reiche Mann stirbt und er wird begraben. Und was steht da? Und er schlägt dann, nachdem er stirbt, im Hades seine Augen auf. Das heißt, er kommt darunter. Und nach dem, was wir bisher wissen, ist es seine Seele, die dort die Realität des Hades und des Scheol erfährt. Er leidet dort Qual, sagt der Herr. Und das kann man sich lebhaft vorstellen. Vielleicht hat er geglaubt, bis dahin, nach dem Tod sei alles aus. Das glauben ja viele Leute und müssen sich das täglich einreden. Und was wird es für ein Erwachen geben, wenn es eben nicht so ist? Lazarus, und verzeiht, wenn ich das sage, wenn ich dran denke, mir würde es so passieren, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was das für mich eine Qual bedeuten würde. Was kommt jetzt? Ist das nicht schon ein gigantisches Gericht? Einfach mal drüber nachzudenken, ich habe 60, 70, 80 Jahre gelebt, geglaubt, es hört alles auf. Und jetzt komme ich da runter und ich merke, da geht's weiter. Das ist so furchtbar, das sprengt eigentlich alle unsere Vorstellungskraft. Muss da Gott noch weitere Gerichte erfinden? Ich glaube nicht. Wir haben vorhin im Psalm gelesen, Jahwe wurde bekannt dadurch, dass er den Gesetzlosen verstrickt in das Werk seiner Hände. Das heißt, es reicht, wenn Gott dem Gesetzlosen einfach einiges genehmigt von dem, was er erfindet, und da ist er gestraft für sein Leben. Oder? Das sehen wir doch manchmal in unserer Umgebung. Merken wir das. Wird es auch, sagt der Paulus nicht. Irret euch nicht, der Mensch, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Mussten wir nicht auch als Glaubende, als solche, die am Leib des Christus sind, manches ausbaden von dem, was wir angerichtet haben. Und wenn es nur ein dummes Wort war. Das ist sehr ernst. Also, wir sehen, dass es unten zwei Bereiche gibt. In einem Bereich war der Abraham und der Lazarus, der an der Tür des Reichen von dessen Brotsamen gegessen hatte. Und der Abraham kann sogar mit dem reichen Mann diskutieren. Und der reiche Mann kommt sogar auf die Idee und sagt, schick doch den Lazarus darüber und dass er mir ein bisschen mit Wasser die Zunge kühle. Ist das nicht verständlich? Und dann ist der reiche Mann sogar noch zum Missionar geworden. Und er sagt zum Abraham, schick doch jemand darauf, dass meine fünf Brüder, die genauso vergammelt gelebt haben wie ich, dass die nicht auch hierher kommen. Stellt euch mal vor, allein zu diese paar Sätze, das ist doch umwerfend. Ja? Er kommt da runter und sagt, hat denen geschieht's recht, die sollen ruhig auch hierher. Nee, die sollen nicht hierher, sagt er. Und dann kommt noch eine grundlegende Erkenntnis. Der Abraham muss natürlich sagen, es bringt nichts, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Warum nicht? Sie haben Mose und die Propheten. Mögen Sie dieselben hören? Wenn Sie nicht auf diese hören, dann nützt auch nichts, wenn jemand aus den Toten aufersteht und denen predigt. Gab es einen, der aus den Toten raufkam? Haben Sie dem geglaubt? Bis heute sind es doch wenige. Sind wir nicht wenige? Auch wenn wir jetzt ungefähr 140 Leute sind, wir sind doch ein Hauch gegenüber den anderen, die keine Hoffnung haben. Und das galt natürlich, bis Jesus gestorben war. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt 1,4,10, das Sterben nach der Auferstehung Jesu. Das muss ich auch ganz kurz nur machen, weil das sind ja Gedankengänge, die sind uns sehr vertraut. Da sagt der Herr Jesus zu der Martha in Bezug auf das Sterben von Lazarus folgendes. Erst in Johannes 11, Vers 23 bis 37. Ich habe mich ein wenig verliebt in die Martha. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich freue mich, wenn ich die mal sehen darf. Ja? Versteht ihr das? Ich werde es gleich verstehen, wer es noch nicht verstanden hat. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie hat ja zu ihm vorhergesehen gesagt, ach Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er gar nicht gestorben. Und der Herr Jesus, von dem lesen wir, er blieb extra noch 2 Tage an dem Ort, da er war, dass er sicher tot ist. Und dass er auch 4 Tage tot ist, weil die Juden haben nur dann jemand für tot gerechnet, wenn er mindestens 3 Tage und 3 Nächte tot war. Und es waren jetzt 4 Tage hin, bis zu dem Ereignis jetzt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ja, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt unterbricht die Martha ihn. Natürlich, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Zum Beispiel, lest mal Hesekiel 16 und 37 dazu. 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin. Die Auferstehung, das Leben. Wer sein Vertrauen in mich setzt, der wird leben, auch wenn er sterben sollte. Und jeder, der da lebt und sein Vertrauen in mich setzt, der wird möglicherweise gar nicht sterben für diesen Äon. Glaubst du dieses? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in den Kosmos kommende. Das heißt, sie wusste bereits, mein Herr geht erstmal wieder weg und dann kommt er wieder. Das hat sie gewusst. Wer sein Vertrauen in den Christus setzt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Sterben bedeutet, haben wir schon gesagt, die Trennung von Seele aus ihrem Körper von Fleisch. Tod ist das Ergebnis. Und jetzt sagt Paulus, und er beschreibt dadurch, was das dann für den in Christus Glaubenden bedeutet, dass er lebt. Ja? So wie der Herr Jesus der Martha bezeugt. Philipper 1, Vers 23 sagt Paulus, ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, hinaufgelöst zu werden, sagt Paulus hier, wörtlich nach dem Griechischen. Ja? Abzuscheiden steht in der Übersetzung, eigentlich heißt es, hinaufgelöst zu werden. Da ist schon eine ganz andere Richtung gegeben für unsere Seele, die geht nach oben. Und was sagt er weiter? Und zusammen Syn Christus zu sein. Denn es ist um vieles mehr. Das heißt, für die Glaubenden, für die, die in Christo eine neue Schöpfung sind, nach 2. Korinther 5, Vers 17 gibt es einmal den Zustand Leben in diesem Kosmos. Und wenn der Herr bestimmt, jetzt ist dieses Leben rum, dann werden wir hinaufgelöst und sind dann zusammen mit dem Christus. Es gibt keinen Zwischenzustand, ja, in dem Sinne, ja, hier sein, beim Herrn sein, zusammen mit dem Herrn sein. 2. Korinther 5, 6 bis 9, da lesen wir im Grunde genau das Gleiche. 2. Korinther 5, 6 bis 9. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, nicht wir glauben und hoffen, wir wissen, dass wenn wir, während wir einheimisch in diesem Leibe sind, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Also wir sind entweder hier oder daheim beim Herrn. Denn, und jetzt kommt in Klammer, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Vers 8. Wir sind aber gutes Mutes, Paulus wiederholt ganz bestimmt, bewusst, und möchten natürlich lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Und jetzt kommt was ganz Kostbares, Vers 9. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch in diesem Leib oder bei dem Herrn zu sein, ihm wohlgefällig zu sein. Das heißt, dann, wenn ich hier weggehe, geht das Bemühen, dem Herrn wohlgefällig zu sein, weiter. Das erfährt gar keine Unterbrechung. Sonst müsste ja der Paulus dir sagen, ja, ihr müsst dann noch eine Weile irgendwo im Hades rumleben und dann irgendwann kommt ihr dann zu dem Herrn. Ja, gibt's gar nicht. Hier weg, dort nach Hause. Kostbar. Ein Halleluja werden, mindestens. Einheimisch in dem Leib bedeutet Leben in Christo, in diesem Kosmos, ist gleich, die Seele ist noch ausheimisch vom Herrn. Zweitens, ausheimisch vom Leib bedeutet, ist gleich, die Seele ist einheimisch beim oder nahe bei dem Herrn, nach Philipper 1, 23, zusammen mit dem Christus. Eigentlich könnten wir jetzt schon anfangen zu danken. Jeder für sich. Ja. Wir sind aber leider noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch einen Punkt über das Herz machen. Das ist schwierig. Ich hab offensichtlich in meinem Manuskript noch nicht genügend rausgestrichen. Bitte euch noch um ein paar Minuten Geduld. Ja, also das ist ganz entscheidend. Einheimisch bei dem Herrn sein bedeutet zusammen mit dem Christus sein. Und das bedeutet, dass wir uns weiter bemühen, ihm wohlgefällig zu sein. Das heißt, wir sind dann zwar in einem gigantischen neuen Zustand, den wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, aber es geht dann weiter. Es gibt keine Stagnation. Warum nicht? Die Liebe hört ja nicht auf. Und weil die Liebe nicht aufhört, gibt es immer wieder was Neues bei unserem Gott und Vater. Deshalb geht auch das Bemühen, ihm wohlgefällig zu sein, weiter. Ja? Ist das nicht kostbar? Und in Epheser 2, Vers 6 und 7, da sagt der Paulus, dass allein für die Gemeinde der Herr mindestens 2 Äonen braucht, um seine Güte an denen zu erweisen, die zum Leib des Christus gehören. Da steht in den kommenden Äonen, also sind es mindestens 2. Ich bin überzeugt, es sind noch mehr, aber mindestens 2. Also es wird nicht langweilig. Obwohl konsequenterweise im gleichen Kapitel steht, 2. Korinther 5, Vers 4, da müssen wir wirklich die Waage ausbalancieren. Denn in diesem Leibe, in dieser Hütte seufzen wir. Und er sagt sogar, noch beschwert. Darf man das? Ihr seid so ruhig. Ja, hoffentlich sagt er ja. Ja, weil sonst würde ich jetzt die Welt nicht mehr verstehen. Ja? Wirft der Herr jetzt Feuer vom Himmel runter, weil wir hier seufzen? Was da nicht steht, wir seufzen dauernd beschwert. Das steht nicht da. Aber eben immer wieder und auch unter Umständen für längere Zeit. Dann seufzen wir in Christo. Seufzt er mit? Ja, natürlich. Warum lässt sich Gott der Gott des Ausharrens nennen? Weil er ausharrt. Seht ihr, das ist so kostbar. Man muss ja aufpassen, dass man nicht vom Hundertsten ins Tausendste gerät. Dass die Seelen der gestorbenen Heiligen direkt nach oben gehen, sagt zum Beispiel auch Offenbarung 6, Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar was? Die Seelen derer, welche geschlachtet waren. Das sind lauter Leute, die während des 70. Siebelers gewaltsam um ihres Glaubens, um ihres heiligen Lebens willen umgebracht werden, als Märtyrer sterben. Die dürfen direkt unter den Altar. Sie waren geschlachtet worden um das Wort, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie hatten. So, jetzt kommt eigentlich der heftigste Punkt in unserer Betrachtung, und zwar das Reden und das Handeln des Menschen unterliegt der Zensur Gottes. Die Schrift sieht das Herz als Denk- und Entscheidungszentrale des Menschen, also seiner Person. Und wir hatten gesagt, seine Person wird durch die Seele repräsentiert. Die Seele ist die Person des Menschen. Der Körper, der hat zwar mit der Seele was zu tun, aber er ist nur Ausführungsorgan oder Empfangsorgan. Aber das Entscheidende ist die Denk- und Entscheidungszentrale des Menschen, und das ist das Herz. Das Herz ist einerseits das Organ des Leibes, erzeugt sogar, habe ich in der Biologie gelernt, seine eigene Herzfrequenz im Sinusknoten. Und wenn der ausfällt, dann schafft der Vorhofknoten noch eine Weile weiter, ja, und versucht, ja, den Organismus am Leben zu erhalten. Also stimmt das Wort vom Salomo, ja, vom Herzen sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4, 23. Ja, Seele und Herz wirken zusammen und sie bestimmen das Verhalten in unserer Umwelt. Und wir hatten auch gesagt, das Böse im Menschen entsteht auch dort, wo die Entscheidungen in unserem Leben fallen. Ja, ich tue ja nicht zufällig irgendwas Böses, sondern ich entscheide mich, etwas Böses zu sagen und zu tun. Ja, und dann kommt, und das werden wir gleich sehen, und dann unser Gott noch manchmal dazwischen. In 1. Mose 6, Vers 5 lernen wir schon, dass das Gebilde der Gedanken der Herzen der Menschen böse sei, von Jugend auf den ganzen Tag. In 1. Mose 8, 21 wiederholt das Gott noch einmal. Israels Abweg von Gott war der Weg ihres Herzens. Ich lese dazu eine Stelle als Beweis in Jeremia 18, Vers 12. Jeremia 18, Vers 12. Aber sie sagen, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen und ein jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Ja? Das heißt, das Herz, meine Entscheidungszentrale, die bestimmt, ob ich böse bin oder gut. Der Herr Jesus sagt, als die Pharisäer mucken, weil die Jünger mit ungewaschenen Händen essen, dann sagt er ihnen, Leute, passt auf. Was aber aus dem Mund ausgeht, Matthäus 15, Vers 18 bis 20, kommt aus dem Herzen hervor Und das verunreinigt den Menschen, wenn aus dem Herzen hervorkommen böse Gedanken, Morde, Ehebrüche, Hurereien, Diebereien, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Nicht mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen. Und in Matthäus 12, 34 sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Ja, Herz böse, reden böse. Paulus beschreibt unseren alten Zustand in Epheser 2, Vers 2. Bin ich auch gemeint an der Stelle? Mein Fleisch ist immer noch so. Epheser 2, Vers 2. In welchem ihr einst lebtet nach dem Äon oder dem Zeitalter dieses Kosmos, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, und jetzt kommt es, die wir die Willensäußerungen des Fleisches und der Gedanken taten, ja, und von Natur die Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Ja. Das bedeutet, die Schrift sieht das Böse in unserem Herzen entstehen. Dort sind die Gedanken, ja, die sich anklagen oder auch entschuldigen. Und dann entscheiden wir, ob wir was sagen oder was tun. Und der Salomo hatte das schon wunderschön praktisch zusammengefasst, geführt durch den Geist des Christus, der ihn dazu brachte. Sprüche 27, 19. Wie im Wasser das Angesicht dem Menschen entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Das heißt, mein Herz bestimmt, was und wer ich bin. Nicht die Fassade, sondern da drinnen bestimmt. Jetzt wissen wir aus der Schrift, dass Gott und Christus alle Herzen der Geschöpfe völlig offenbar sind. Da gäbe es jetzt wieder eine ungeheure Anzahl an Stellen, die wir da lesen müssten. Aber das können wir der Zeit halber nicht tun. Und so will ich in Psalm 33 wenigstens eine Stelle lesen dazu. Psalm 33, 13 bis 15. Wir sind dann auch bald zu Ende. Wirklich das mal. Psalm 33, 13 bis 15. Jahweh blickt von den Himmeln herab. Er sieht alle Menschenkinder, was Unvorstellbares. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der da bildet ihr Herz allesamt, der da merkt auf alle ihre Werke. Dann muss er im Psalm 53, muss der Psalmist feststellen, Psalm 53, 2 und 3, Gott hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Und dann muss er feststellen, alle sind abgewichen, sie sind allesamt verderbt. Da ist keiner, der Gutes tue. Und jetzt kommt köstlich im Hebräischen, ausgenommen einer. Es gab nur einen, der gut war auf dieser Erde. Das war der Herr Jesus. Das steht schon hier im Psalm. Und in Sprüche 11 sagt der Salomo, Sprüche 15, Vers 11, Entschuldigung, Sprüche 15, Vers 11, Scheol und Abgrund sind vor Jahweh. Wie viel mehr das Herz der Menschenkinder? Also, Der Herr kann also direkt in die tiefsten Tiefen des Scheols schauen und er ist dort gegenwärtig. Und er ist auch gegenwärtig, indem er dich und mich und mein Herz sieht, alle Zeit. Wir können nichts verbergen. In 1. Korinther 4, Vers 5 lesen wir von Paulus, das ist eine der letzten Stellen, die ich jetzt heute Morgen lesen möchte. 1. Korinther 4, Vers 5, und die Stelle wird noch mehrfach kommen. Da steht, so beurteilt oder richtet nicht etwas vor der Zeit. Bis wann? Bis der Herr kommt. Warum? Welcher auch A, das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und B, die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und jetzt kommt wieder was Anbetungswürdiges. Und dann wird einem jeden sogar sein Lob werden von Gott. Das bedeutet, um ein objektives Urteil im Kosmos, egal zu welchem Thema, selbst über mich selbst abgeben zu können, muss ich wissen, welchen Einfluss hat die Finsternis auf mein Leben? Und zweitens, welchen Einfluss haben die Ratschläge all derer mit mir zu tun, mit denen ich es zu tun habe? Weil ich sehe ja nicht in deren Herz, ich sehe ja nur, was die sagen, was sie nicht sagen, was sie tun und was sie nicht tun. Aber das ist ja nicht alles. Gott muss also unsere Motive beurteilen. Und die sehen wir voneinander nicht. Ja, wir können sie ablesen. Ich kann ein zuckersüßes Gesicht machen jemand gegenüber und ich habe auf dem Rücken ein Messer, ja, das ich dem in den Hals stecken würde am liebsten, weil er mich gerade zur Weißglut gebracht hat. Kennt ihr sowas? Was muss jetzt Gott beurteilen? Meine Fassade oder das Messer hinterm Rücken? Ja, versteht, was ich meine? Ja, genau das sagt der Paulus hier. Deshalb sollen wir aufpassen im Beurteilen von Menschen, von Verhältnissen, von dem, was wir vor Augen sehen und hören. Ja. Jetzt möchte ich mit zwei Bibelstellen Schluss machen. Und zwar das eine ist 1. Chroniker 28, Vers 9. 1. Chroniker 28, Vers 9. Dort sagt Salomo, indem er seinen Sohn, dem er jetzt das Königreich im Begriff war, zu übergeben, da sagt er, Der David dem Salomo, 1. Chroniker 28, 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn Yahweh erforscht alle Herzen und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Das gibt er seinem Sohn Salomo mit. Und dann betet der Psalmist 139, Vers 1 bis 4. David, Psalm 139, 1 bis 4. Eine ganz kostbare Erkenntnis. Ist eigentlich für uns jetzt logisch. Yahweh, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Yahweh, du weißt es ganz. Einerseits ist das erschreckend, ja, wenn einem das mal bewusst wird. Und andererseits für die, die wir seine Kinder, seine Söhne sein dürfen, ist es kostbar. Warum? Weil am Ende der Herr sogar noch ein Lob für uns hat, obwohl er das alles weiß. Und er hat dich und mich erwählt, obwohl er alles wusste, woher, wen er da erwählt. Hat der Herr Jesus auch den Judas erwählt? Hat er seine Erwählung verloren? Das steht nirgends. Ja? Und so darf ich doch aus der Gnade dieses Wissens leben und sage, Herr, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergeht. Du weißt, ich hätte gern dessen, sel und jenes und ich meine, das muss ich haben. Aber jetzt will ich es einfach dir hingeben. Mach du aus dem, was da drinnen abläuft, etwas zu deiner Ehre. Das kann doch nur die Konsequenz sein, daraus, aus dem, was wir jetzt hier ja ganz anbruchhaft aus der Schrift zu wissen lernen dürfen. Ja, jetzt möchte ich noch beten, dank euch für eure Geduld. Ja, Herr Jesus Christus, lieber Vater, so möchte ich dir bekennen, ja, das mein, und das werden sicher alle meine Geschwister auch tun, dass unser Wissen lückenhaft ist und dass wir ja nur lückenhafte Erkenntnisse aus deiner Schrift haben. Aber wir wissen andererseits, dass was du aus deiner Schrift uns offenbarst, das genügt uns und daran können wir das lernen und erkennen, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Und das haben wir jetzt ja auch festgestellt in diesen Tagen jetzt schon, dass all das, was da drin steht, auch unser Leben direkt betrifft. Vielleicht nicht gerade heute, aber morgen schon oder in ein paar Stunden. Und so segne du dein Wort und lass es in mir, lass es in uns Frucht tragen zu dir, dass wir dir wohlgefällig leben. Bis du, Herr Jesus, kommst und wir erwarten dich auch heute. Amen.